Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Bedanke mich gleich schon mal, dass ihr euch auf das Risiko einlasst, mir bei der Predigt zuzuhören. Und muss gestehen, ich bin eben gleich bei dem schönen Hinweis auf Daybreak in Zweifel gekommen, ob meine Entscheidung richtig war. Der Text, über den ich heute reden möchte und das Thema, über das wir heute sprechen wollen, das ist ein sehr bildhaftes. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist besser, ich mache keine Präsentation und versuche über meine Worte das Bildhafte hinzubekommen. Jetzt bin ich leicht in Zweifel geraten. Aber ihr habt ja schon was Bildhaftes erlebt. Und ihr merkt, ich bin gleich beim Du gelandet. Das werde ich auch durchziehen. Die damit Schwierigkeit haben, die müssen sich das Sie dann denken. Ihr habt das gemerkt. Zum ersten Mal haben wir in der Gemeinde Trassierband gehabt. Also das Bild davon, wie war das beim Einzug von Jesus. Und mit Bildern ist das so eine Sache. Wie gehen wir, wie geht ihr, wie gehe ich mit Bildern um? Und ich mache gleich mal einen Test mit euch. Vielleicht hat jemand eben den Titel der Predigtreihe mitbekommen. Und an dem Titel kann ich schon klar machen, wie unterschiedlich ihr vielleicht in Bildern denkt. Vielleicht merkt es einer, vielleicht merkt es auch keiner. Dann muss ich das erklären. Von einem, der auszog, mich zu retten. Was? Einzog, genau. Weshalb bin ich denn, als ich den Titel las, gleich auf von einem, der auszog, auf den Titel gekommen? Kennt jemand das? Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Genau, also ein Märchen, Brüder Grimm. Jetzt könnte man rechnen, wer das Beispiel jetzt verstanden hat. Der hat wahrscheinlich früher das vorgelesen bekommen oder die alten Filme gesehen. Aber so prägen uns Bilder. So sind auch Bilder immer begrenzt mit dem Wissen und dem Erfahrungshorizont, den wir haben. Ich will heute versuchen, einige Bilder, von denen ich meine, ich habe sie verstanden, euch näher zu bringen. Also von einem, der auszog, der einzog, mich zu retten. Und ich mache gleich einen Strich durch das Mich, nicht nur mich, sondern uns und alle Welt, die Gemeinde zu retten. Das ist vielleicht das Wichtige und Wesentliche, dass wir uns heute auch bewegen, nicht nur bei mir selber, nicht nur bei dir selber, sondern wir bewegen uns im Und. Ich will am Anfang ein paar Informationen zum Thema Psalmsonntag geben. Ich will was kurz zu meiner Rolle sagen während dieser Predigt. Meine Zielsetzung während der Predigt ist, euch Spaß zu machen am Bibellesen und Lust zu wecken am Bibellesen. Weil ich glaube, das Johannesevangelium, jetzt habe ich auch schon verraten, wo wir uns befinden, das eignet sich wunderbar zum Lesen und zum Lesen auf verschiedenen Ebenen und zum Verstehen auf verschiedenen Ebenen. Und ich hoffe, dass alle die schon ganz viel wissen, vielleicht den einen oder anderen Aspekt erkennen, und die manches noch nicht gehört haben, Lust bekommen zu lesen, nachzufragen. Im Johannesevangelium bewegen wir uns oft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. In modernen Filmen würden das mit Zeitblenden und mit Datums- und Uhrzeitansage gemacht werden. Im Kindergottesdienst könnte ich jetzt die verschiedenen Personen, die vorkommen, als Flanellbild an die Wand kleben. Also alles sehr, sehr spannend und vielschichtig. Ich will aber auch keinen Fachvortrag halten, sondern ich hoffe wirklich, euch dafür begeistern zu können, was Jesus für uns getan hat. Ich bin kurzfristig eingesprungen und dabei kam mir der Gedanke, ich tue jetzt etwas, was Klaus immer tun muss. Er muss nämlich immer predigen. Ich sehe das eher so, ich darf heute predigen oder vielleicht muss ich auch, weil ich eingesprungen bin. Und dann stelle ich auch die Frage, darf ich überhaupt beten? Und das ist die Stelle, wo ich immer denke, das ist eine große Herausforderung für den Pastor, der muss nämlich immer, und ich stelle mir die Frage, darf ich euch überhaupt was sagen? Und deshalb möchte ich an der Stelle beten und bitten, dass wirklich das, was ich sage, nicht das ist, was ich sage, sondern dass Gott durch mich zu euch spricht. Lieber Vater im Himmel, du weißt, was mir jetzt im Kopf herumgeht, du weißt, was jeder in der Gemeinde, jeder, der hier sitzt, gerade denkt und fühlt, was ihm wichtig ist. Sprich du jetzt zu uns, hol du uns ab, da wo wir sind, und lass dein Wort mitten in unser Leben wirken. Amen. Sabine hat eben schon ein Weihnachts- oder ein Adventslied gelesen, das einen sehr starken persönlichen Aspekt hatte. Paul Gerhardt geht darauf ein, was Psalmsonntag, was Passion mit ihm selber zu tun hat. Und das ist ein Adventslied. In der Kirchengeschichte sind Advent und Passion ganz eng miteinander verknüpft. Und gerade der Palmsonntag, der ist so auch so ein kleiner Höhepunkt in der ganzen Passionszeit. Da geht es mal ein bisschen feierlicher her und zu. Ich lese aus Psalm 24 in der Form, wie es in einem Kirchenlied übermittelt ist. Macht hoch die Tür macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Tat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum Ende bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Ich lese jetzt noch den dritten Vers und der passt zu dem, was heute passiert, heute vor 2000 Jahren oder ungefähr vor 2000 Jahren. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Und genau das passiert jetzt, und das ist uns berichtet in Johannes 12, und das möchte ich jetzt lesen. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber einer war von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinauf ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht in Zacharia 9, Vers 9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und dass man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass er nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Also das habt ihr gerade bildlich erlebt. Jesus zieht in Jerusalem ein und das hat alles eine Vorgeschichte. Sabine hat das eben schon gesagt, wir bewegen uns in einer Zeit, die sehr eng und dicht ist. Das Johannesevangelium beschäftigt sich überwiegend mit der Zeit um Ostern, um die Passion herum. Das, was wir jetzt gelesen haben, passiert 6 Tage vor Ostern, also in der Karwoche. Die Auferstehung von Lazarus müsste irgendwann kurz vorher gewesen sein. Also bewegen wir uns im Kapitel 11 und alles, was von 11 kommt, bis zu Kapitel 22, das ist alles um Ostern herum geschehen. Also sehr, sehr dicht. Und das möchte ich heute näher bringen, wie dicht das ist und wie man das verstehen kann und welche Bedeutung das auch für uns hat. Psalm Sonntag vielleicht noch als Ergänzung wird in der Kirche seit dem 4. Jahrhundert gefeiert. Vorher hat man das nicht so richtig gefeiert, aber man hat dann gemerkt, da passiert was Besonderes und das muss auch immer wieder erinnert werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem immer wieder erinnert werden. Das hat manchmal vielleicht was wie same procedure as every year, so eine Wiederholung. Was bringt mir das? Vielleicht ist uns das auch so ein bisschen aus dem Blick geraten, was Erinnerung bedeutet und wodurch wir uns immer wieder neu an eine Sache näher herannähern können. Also der, der ungefähr mein Alter hat, schon seit Kindesbeinen an in die Gemeinde geht, der hat gefühlte 50 Mal Psalmsonntag heute oder 51 Mal oder irgendwas weniger oder mehr. Und das euch klarzumachen und zu verstehen, weshalb das gerade heute trotzdem für uns noch eine Bedeutung hat. Das möchte ich mit einem Hinweis begründen oder erklären, der vielleicht manche ein bisschen verwundert. Was sind meine Beweggründe, in dieser Art zu euch zu sprechen? Ich bin einer, der Geschichte liebt. Also damit ist man hier auf der linken Seite vielleicht schon fast ein Außenseiter. Ich liebe Geschichte. Und jetzt müsst ihr keinen Schreck kriegen, das wird keine Geschichtsvorlesung. Geschichte liebe ich auch nicht in dem Sinne, dass man sich Namen, Daten und Fakten merken muss, so nach dem Motto 333 Issos große Keilerei, sondern die Zusammenhänge zu verstehen und zu sehen, Evangelium ist wahre Welt und Menschengeschichte auf verschiedenen Ebenen. Und das fühle ich oder lese ich aus dem Johannesevangelium ganz stark heraus. Wahre Welt und wahre Menschengeschichte auf verschiedenen Ebenen. Deswegen muss ich jetzt an der Stelle auch noch was zu Johannes sagen. In den letzten Jahren habe ich mich sehr stark immer mit Johannes beschäftigt. Manche hat das auch gemerkt, ich lese gerne Texte aus der Offenbarung. Und ich stelle mir Johannes als den Alten auf Patmos dar, also der einzige Jünger, der lange nach Jesu Tod noch lebt. 11 Jünger sind alle tot, sind verfolgt worden, getötet worden. Johannes lebt auf Patmos. Und ich weiß, die Bilder stimmen alle nicht. Er sitzt in seiner Bibliothek auf seinem Sessel und wird gefragt, Johannes, was weißt du eigentlich zu berichten über deine Zeit mit Jesus? Und dann fängt eben Johannes an zu berichten, nicht wie die anderen Evangelisten, sehr, sehr chronologisch, sondern er kratzt sich am Kinn und sagt, ja, wie war das eigentlich nochmal damals mit Jesus? Und wenn ich es genau nehme, muss ich sagen, eigentlich fängt das viel vor Jesus schon an. Er sagt nämlich am Anfang des Johannesevangeliums dann, am Anfang war das Wort. Also er schafft eine Verknüpfung in die Weltgeschichte, in die Schöpfung hinein und sagt, wenn ich von Jesus rede und von dem, was ich mit Jesus erlebt habe, dann muss ich ganz von vorne anfangen. Dann muss ich da anfangen, wo Gott gemeinsam mit Jesus und dem Heiligen Geist die Welt geschaffen hat. Deshalb fängt er eben sein Evangelium ganz anders an. Und deshalb bewegen sich die Geschichten, die er erzählt, auch immer auf verschiedenen Ebenen. Ich werde jetzt gleich noch auf Johannes 11 zu sprechen kommen, auf die Auferstehung des Lazarus. Und da merkt man das. Verschiedene Ebenen, Geschichten laufen zur selben Zeit ab, verschiedene Personen handeln und alle blicken unterschiedlich auf Jesus. Es gibt in diesem Text, den ihr gleich hören werdet, eine Passage, da wird der hohe Priester zitiert, der etwas dazu sagt, wie Jesus sterben wird. Und ich stelle mir vor, wie Johannes eben sein Evangelium geschrieben hat, in dem Rückblick auf die Zeit und auf das, was er mit Jesus erlebt hat. Und das eine oder andere Wort sortiert er jetzt neu ein, anders ein. Wir haben das eben auch gehört zu dem Einzug von Jesus auf dem Eselsfüllen. Johannes sagt, das haben wir damals nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Damals haben wir es nicht verstanden. Genauso eine Szene ist in dem Text auch drin, den wir gleich nochmal hören werden. Und mir ist es ganz wichtig, oder mir ist in den letzten ein, zwei Jahren wichtig geworden, dass ich dann auch Paulusbriefe oder andere Briefe ganz anders lesen kann. Wenn ich vielleicht denke, welchen Blick hatte Paulus auf das, was Johannes berichtet? Nicht den rein historischen mit Ablauf A, kommt, dann kommt B, dann kommt C, sondern diesen zusammenhängenden Blick auf das, was mit Jesus und durch Jesus geschieht. Also, der Älteste auf Patmos berichtet, er ist der letzte Zeuge und er ist der Junge, der Jesus liebte. Und wenn ihr jetzt diesen Text einspielen könnt, ich gucke mal zur Technik. Ja.
Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen:
Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank.
Als Jesus das hörte, sprach er:
Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde.
Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern:
Lasst uns wieder nach Judäa ziehen.
Seine Jünger aber sprachen zu ihm:
Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dorthin ziehen?
Jesus antwortete:
Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm.
Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen:
Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken.
Da sprachen seine Jünger:
Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm.
Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus:
Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen.
Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern:
Lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben.
Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 1/2 Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus:
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben.
Jesus spricht zu ihr:
Dein Bruder wird auferstehen.
Martha spricht zu ihm:
Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage.
Jesus spricht zu ihr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das?
Sie spricht zu ihm:
Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.
Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach zu ihr:
Der Meister ist da und ruft dich.
Als Maria das hörte, stand sie eilend auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilend aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm:
Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben.
Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und sprach:
Wo habt ihr ihn hingelegt?
Sie antworteten ihm:
Herr, komm und sieh es.
Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden:
Siehe, wie hat er ihn lieb gehabt.
Einige aber unter ihnen sprachen:
Er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste?
Da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach:
Hebt den Stein weg.
Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen:
Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen.
Jesus spricht zu ihr:
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach:
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.
Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme:
Lazarus, komm heraus!
Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen:
Löst die Binden und lasst ihn gehen.
Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen:
Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute.
Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen:
Ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe.
Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er: Denn Jesus sollte sterben für das Volk, und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Jesus aber ging nicht mehr frei umher unter den Juden, sondern ging von dort weg in eine Gegend nahe der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, und blieb dort mit den Jüngern.
Also, das habe ich jetzt nicht so lange vorspielen lassen, damit ich mir Zeit für die Predigtvorbereitung sparen konnte, sondern weil das vielleicht deutlich macht, was dem vorangeht, was heute an Psalmsonntag passiert. Ganz am Schluss habt ihr das gehört von diesem hohen Priester. Und ich hatte eben gesagt, denkt an Johannes, den Alten auf Patmos, der zurückblickt und überlegt, was ist damals alles passiert. Und ich denke mal, das, was er hier von Kaiphas berichtet, das hat er von Leuten, die möglicherweise im hohen Priesterpalast mit dabei waren und gehört haben, was gesagt wurde. Wir haben manchmal ein sehr eindimensionales Bild von dem, was an Ostern geschieht. Wir sehen die Menschen, die jubeln, weil Jesus einen Toten auferweckt. Wir sehen die Menschen, die jubeln, als Jesus nach Jerusalem einzieht. Und dann sehen wir die Leute, die schreien: Kreuzige ihn. Dass es vielleicht nicht immer dieselben sind, dass es diesen Menschen auch unterschiedlich geht, wie es uns manchmal unterschiedlich geht, dass sie hin und her gerissen sind, all das verlieren wir manchmal aus dem Blick. Diesen Text habe ich jetzt noch mal ganz bewusst lesen lassen, weil ich denke, Geschichte spielt sich auch in Symbolen oder in Bildern ab. Bilder haben aber auch ihre Grenzen. Ich habe das eben schon mal gesagt. Wenn ich jetzt sage, Willy Brandt und Kniefall in Warschau, weiß vielleicht der ein oder andere noch, was damit gemeint ist. Das war eine Symbolhandlung, um die Ostannäherung voranzutreiben. Hat Willy Brandt sich symbolisch da vor dem Kriegerdenkmal hingekniet. Der Händedruck zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand sollte auch verdeutlichen, in der Nachkriegsgeschichte, wir haben dieses Jahr 100 Jahre Verdun, rücken Frankreich und Deutschland wieder enger aneinander. Vor ein, zwei Jahren ging durch die Presse, dass beide Ereignisse sehr stark inszeniert waren. Die wurden gemacht, um zu verdeutlichen, wir bewegen jetzt uns auf diesen Weg hin. Also anscheinend haben sich Helmut Kohl und François Mitterrand nicht zufällig die Hand gegeben, sondern das war geplant. Über 6 Wochen lang wurde hin und her geschrieben, wie können wir verdeutlichen, wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft ist. Das ist nicht, was hier in der Bibel passiert. Hier in der Bibel passiert was anderes. Lazarus ist der Erste, der vom Tod auferweckt wird. Ich könnte jetzt so im Kindergottesdienst fragen, wer kennt noch eine Geschichte, wo in der Bibel einer vom Tod auferweckt wird? Es ist der Jüngling zu Nein. Und die Geschichte wird im Lukas-Evangelium erzählt und Jesus zieht aus der Stadt heraus, in die Stadt hinein, Entschuldigung, und einem Leichenzug kommt ihm entgegen. Mit der Leiche eines Jünglings, eines jungen Mannes, dessen Mutter eine Witwe ist, der ist gestorben und es begegnen sich draußen vor der Stadt Leben und Tod. Und Jesus erweist sich als Sieger über den Tod. Er erweckt diesen Jüngling zum Leben. Und genauso ist es mit dem Lazarus. Wer das beim Lesen eben vorlesen gehört hat: Herr, er stinkt schon. Da war nichts mit Scheintod und vielleicht und so bisschen, sondern Herr, er stinkt schon. Hier geschieht Weltgeschichte. Ich muss gestehen, ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich hinterher nicht zu den Kollegen von der Technik hier sagen soll, stellt bitte nicht meine Predigt ins Internet. Weil ich sage jetzt, hier geschieht Weltgeschichte. Vielleicht googelt ja jemand an der Arbeit nach und denkt dann, der hat einen an der Klatsche, der glaubt, da ist wirklich einer von den Toten auferstanden. Ja, ich glaube, hier ist wirklich einer von den Toten auferstanden und vielleicht müssen wir uns das als Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber auch als Leute, die fragen, was ist da überhaupt los, nochmal ganz deutlich klar machen. Wenn wir hier von Jesus reden, wenn wir von Tod und Auferstehung reden, dann reden wir von etwas, was Weltgeschichte bedeutet und was wirklich passiert ist, auf verschiedenen Ebenen, aber wirklich passiert. Kein Zufall oder ein Vielleicht oder er war scheintot, sondern er stank schon. Da gibt es nichts zu vertun. Und so ist auch das, was Jesus erlebt. Er weckt Lazarus von den Toten auf. Und über dieses Kapitel 11 könnte man 5 Predigten mindestens halten. Er weckt Lazarus von den Toten auf, zieht dann nach Jerusalem ein wie ein König. Dieses Lied macht hoch die Tür. Das ist das Lied, was die Juden gesungen haben, wenn die Bundeslade in den Tempel einzog. Also Gott zieht in den Tempel ein. Genau das passiert, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, wie ein König, wie Gott zieht Jesus in Jerusalem ein. Und er wird gefeiert. Und trotzdem kommt es hinterher zum Bruch. Wir haben einiges von den Argumenten, die die Gegner von Jesus bringen, in diesen Bibeltext gehört. Der holt uns die Römer auf den Hals, das kann doch nicht sein, den müssen wir loswerden. Kaiphas sagt fast prophetisch oder schon prophetisch, lieber einer stirbt fürs Volk, als das ganze Volk stirbt. Für mich ist das fast so ein bisschen wie Ironie, was der Kaiphas da sagt. Ja, wirklich, einer stirbt für das ganze Volk, bevor das ganze Volk stirbt. Das beschreibt die Rettungstat von Jesus. Das ist das, was ich meinte, hier spielt sich alles auf verschiedenen Ebenen ab. Im Himmel und auf der Erde. In dieser einen Woche, in der Jesus dann noch in Jerusalem lebt, am Schluss das Abendmahl feiert, verraten, gekreuzigt wird, da gibt es ganz viele Geschichten, die berichtet werden. Im Johannesevangelium ist ganz viel davon die Rede, dass Jesus gebetet hat. Und wenn Jesus in Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet, lohnt sich wirklich zu lesen, betet, dann merkt man, wo ist er jetzt? Ist er auf der Erde oder ist er im Himmel? Ist er Gott oder ist er Mensch? Jesus weint um seinen Freund Lazarus. Und dann handelt er als Gott, besiegt den Tod und erweckt den Lazarus von den Toten auf. Jesus ist Gott und Mensch. Himmel und Erde berühren sich. Ich möchte noch euer Augenmerk auf eine Person richten. Bei der habe ich erst vor einiger Zeit bemerkt, dass sie wirklich mehrmals in der Bibel vorkommt, nämlich Thomas, der Zweifler. Der kam in diesem Text, den ihr eben gehört habt, auch vor, als einer, der sagt, als es darum ging, gehen wir zu Lazarus, kann man Lazarus noch helfen, sollte man hingehen oder sollte man nicht hingehen, und sagte, komm, lass uns nach Jerusalem gehen und die Sache zu einem Ende bringen. Dieser Zweifler Thomas, den wir vom Ende des Evangeliums kennen, der ist hier einer, der ganz, ganz mutig ist. Und möglicherweise geht es uns manchmal auch so. Wir sind manchmal ganz mutig und denken, ja, jetzt ist es dran, ich gehe Jesus hinterher. Und manchmal sind wir ganz zweifelnd und wollen ganz genau wissen, dass das stimmt. Wenn wir das Johannesevangelium uns vor Augen malen und das so auf dem Zeitstrahl aufzeichnen würden, das muss ich richtig gucken, von links nach rechts, von eurer Sicht aus, und wir befinden uns da, wo wir gerade die Auferstehung von Lazarus erlebt haben. Dann kommt der Einzug in Jerusalem oder diese Salbung erst und dann der Einzug in Jerusalem. Dann kommen die ganzen Geschehnisse in Jerusalem, der Verrat, die Zeit im Garten Gethsemane, die Kreuzigung, die Auferstehung. Und dann kommt die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern, wo Jesus den Emmaus-Jüngern nach der Auferstehung begegnet und sagt, musste das nicht alles geschehen? Das ist Rückblick, Vorblick und Ausblick. Die Jünger haben einiges erlebt, verstehen aber zu jedem Zeitpunkt noch nicht, was sie da gerade erleben. Was passiert da eigentlich? Also ich weiß nicht, was ich denken würde, wenn jetzt hier einer von den Toten aufersteht. Und ich will das auch immer wieder neu für mich letztendlich so ein bisschen mit Begeisterung aufnehmen und sagen, ja, Gott kann alles. Auch hier und jetzt bei uns, Aber vor allen Dingen, es ist realistisch, genau, nee, real, nicht realistisch, real, genauso wie Gott Jesus den Lazarus auferweckt hat, so hat auch, ist auch Jesus auferstanden als Handelnder bei Lazarus. Er hat den Lazarus mit Gottes Hilfe auferweckt und als, ja, fast als Objekt in dem Moment, wo er auch mit Gottes Hilfe aufersteht. Für mich bildlich ist Lazarus so eine Art Brücke. Es gibt eine Brücke von Lazarus zu Jesus. Die Geschichte könnte heißen, oder die Überschriften könnten heißen, Tod besiegt Teil 1, das ist Lazarus. Tod besiegt Teil 2, das ist da, wo Jesus aufersteht. Und Tod besiegt Teil 3, das ist das, wovon wir reden heute. Dass Menschen, die Jesus kennenlernen, auch Teil der weltweiten Gemeinde werden und von Jesus ins Leben berufen werden. Also alles das, was ich jetzt mache, ist, euch einzuladen und darauf hinzuweisen, genau wie Lazarus auferstanden ist. Auferstehung Teil 1 oder Tod besiegt Teil 1. Genauso ist Jesus auferstanden. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir auch dieser heilsgeschichtlichen Tatsache entgegengehen. Die Jünger, bei den Jüngern wird das, bei den Emmaus-Jüngern wird zum Ausdruck gebracht mit, musste dies nicht alles geschehen? Also dies musste alles geschehen, damit Jesus uns rettet von den Sünden. Jetzt gehe ich nochmal zu dem Alten auf Patmos. Und ich hatte ja schon von meiner Vorliebe für die Offenbarung gesprochen. Genauso wie Johannes im Rückblick sieht, was ist damals eigentlich bei Jesus passiert. Ich versuche es dir mal zu erklären. Am Anfang war das Wort. Jesus war von Anfang an da. Dann hat er auf der Erde gelebt. Hat viel für dich, für mich, für uns getan. Und da wird noch was passieren. Johannes hat das dann sehr konkret erfahren, indem er die Offenbarung erlebt hat. Die Offenbarung, wo es darum geht, die Geschichte geht weiter mit Gott und mit uns im Himmel und auf der Erde. Und dafür ist Psalm Sonntag auch ein guter Anlass, darüber nachzudenken. Einmal darüber nachzudenken, wie hängt das alles zusammen, festzustellen, wie spannend die Bibel sein kann. Ich hoffe, das ist mir so ein bisschen gelungen, euch ja Geschmack auf diese Zusammenhänge zu machen. Aber letztendlich auch die Gewissheit, dass genauso Teil 1, Lazarus auferstanden, er stank schon, genauso wie Jesus lebt. Und wie gesagt, wenn das morgen jemand hört im Internet, dann denkt er, der Herr Lenz hat einen an der Klatsche. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist ein altes Osterlied, das eigentlich alles auf den Punkt bringt. Mit Jesus lebe auch ich. Und dass wir das in der Passionszeit noch mal so richtig bedenken können, uns darüber freuen können und darüber Gott loben können, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.